BGM. Diese drei Buchstaben stehen ja für betriebliches Gesundheitsmanagement. Und die Betonung liegt hier insbesondere auf dem Wort Management. Denn ich bin schon seit vielen Jahren der Ansicht, es funktioniert nicht, sich einfach nur von Obstkorb zu Obstkorb oder von Gesundheitstag zu Gesundheitstag zu hangeln, sondern man benötigt einen ganzheitlichen Ansatz. Das implementiert unter anderem auch die Werte, die Philosophien, die Führungskultur. Und darüber sprechen wir heute hier im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Zu Gast ist der Marco Schulz vom Genoverband und mein Name ist Hannes Schröder. Lieber Marco, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste. Wie geht es dir heute?
Ja, mir geht's ziemlich gut, lieber Hannes. Ich bin jetzt im dritten Tag aus dem Urlaub zurück, bin unheimlich gut erholt und freue mich auf das, was jetzt die nächsten Wochen und Monate bei der Arbeit mit mir so passiert, ja.
Ja, also auf jeden Fall schon mal tiefenentspannen, die Grundvoraussetzung. Was machst du denn, wenn du nicht gerade im Urlaub und nicht gerade im Podcast-Interview bist, lieber Marco?
Ja, ich bin Wirtschaftsprüfer von Hause aus, bin Vorstandsmitglied des Genoverbandes. Der Genoverband ist eine Unternehmensgruppe. Zum Genoverband gehört auch die Avado-Gruppe, mehrere Gesellschaften aus der Prüfung, Beratung und die Genoakademie, eine sehr große Bildungsinstitution. Und hier als Vorstand betreue ich zum einen einen nicht unerheblichen Teil unserer Mitglieder. Ich bin aber auch Personalvorstand bei uns seit einigen Jahren schon. Und das bin ich auch mit Leib und Seele.
Ja, seit wann bist du jetzt da schon als Personalvorstand tätig?
Ja, ich bin seit 2018 Personalvorstand, bin kein gelernter Personaler, sondern bin tatsächlich gelernter Banker und seit vielen Jahren als Wirtschaftsprüfer aktiv. Das war damals auch eher eine, ja, ich sag mal, regionale Entscheidung, dass ich Personalvorstand geworden bin. Aber ich muss ehrlich sagen, es war eine Liebeshochzeit, die ich damals eingegangen bin und ich mache das unheimlich gerne.
Ja, also ich sage jetzt mal, es gibt ja so verschiedene Typen, ne? Es gibt ja den so Romantiker, insbesondere so den BGM-Romantiker, der eben ja eher Wohltäter ist und etwas für das Wohl der Mitarbeiter machen möchte. Du bist ja aber jetzt eher so der Zahlen-, Daten-, Faktenmensch, der Rationale. Das verträgt sich nicht immer, erfahrungsgemäß, aber du hast mich ja auch kontaktiert mit ja, den Worten, ich bin ein absoluter Befürworter des BGMs. Hol da doch mal bitte so ein bisschen aus. Also das Thema BGM, wie siehst du das? Wie habt ihr das auch beim Genoverband implementiert und ja, wie stehst du zu dem ganzen Thema?
Ja, sehr gerne. Also du sagtest es schon, ne, Wirtschaftsprüfer sind ja eher so verschrien als die trockenen Zahlenmenschen. Und natürlich bin ich ein Zahlenmensch, absolut. Ne, ich bin von Hause aus auch Controller und das mache ich unheimlich gerne. Ich bin aber auch ein Menschenfreund. Also mir ist das wirklich, mir ist der Mensch hinter der Fassade auch immer sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz passable Mischung, um auch Personalvorstand zu sein. Ich schaue aber jetzt nicht rosarot und esoterisch durch die Brille auf das Thema Gesundheitsmanagement oder auf das Thema Personalmanagement insgesamt, sondern es muss natürlich auch der Unternehmung dienen. Wir haben eine Satzung, unsere Satzungszwecke sind klar definiert. Wir sind eine Selbsthilfeeinrichtung unserer Mitglieder und dem müssen wir alles unterordnen. Ich bin selbst aber auch zutiefst davon überzeugt, dass ein Gesundheitsmanagement, wenn es sinnvoll, vernünftig und mit einem ganzheitlichen Blick betrieben wird, genau diesem Zweck auch äußerst dienlich ist. Und das, ich sage es jetzt mal als Zahlenmensch, mit einer unheimlich hohen Rendite. Okay. Also das Investment in das betriebliche Gesundheitsmanagement, wenn es gut gemacht ist, ist durchaus am Ende überschaubar, aber das, was bei rumkommt, das ist an vielen Stellen wirklich sehr, sehr wertvoll. Zum einen, weil ich total motivierte Mitarbeitende dann habe, auch zufriedene Mitarbeitende habe, weil ich vielleicht auch Mitarbeitenden helfe, wenn sie mal in eine schwierige Situation kommen und ich Unterstützungsangebote habe, die dann dazu führen, dass die Mitarbeitenden eben auch entweder im Unternehmen bei der Stange bleiben als loyale Mitarbeitende, aber auch Leistung bringen können. Natürlich, ich helfe dann auch, wenn im Endeffekt auch im privaten Bereich, das fällt dann auch mit ab, ne? Und das bringt am Ende dann auch Stabilität in das Unternehmen hinein. Mhm. Und ich mir so verschiedene Maßnahmen anschaue, da ist das BGM durchaus eine Maßnahme, die da eine sehr hohe Rendite verspricht. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich das irgendwo im Lehrbuch gelesen habe. Ganz im Gegenteil, ich habe zu dem Thema sehr, sehr wenig erst in Lehrbüchern gelesen, sondern einfach aus der praktischen Erfahrung in den 7 Jahren, die ich jetzt Personalvorstand bin.
Okay. Ich spule mal sozusagen gedanklich ein bisschen zurück, bevor wir noch zu stark in das Thema BGM reingehen.
Ja.
Erklär bitte nochmal der Genoverband. Wie viele Mitarbeiter sind sozusagen unter deiner Verantwortung und wie sieht die Arbeit aus? Weil ich natürlich auch häufig das Argument bekomme, ja, das mag ja funktionieren bei dem klassischen Büroangestellten und so weiter. Wie kann man sich eure Tätigkeit vorstellen und in welcher Größenordnung seid ihr aktiv?
Ja, sehr gerne. Also wir als Genoverband, in der Verbandsfamilie, wie wir das sehr schön nennen, sind wir insgesamt circa 2500 Mitarbeitende. Also wir sind durchaus ein großes Unternehmen. Wir sind in 14 Bundesländern aktiv, über eine Tochter, dann im Endeffekt auch in 15 oder gar 16 Bundesländern aktiv. Unsere Mitarbeitenden sind auch in allen 16 Bundesländern zu Hause. Und wir haben 6 Geschäftsfelder und die sind äußerst divers. Das geht los mit der Prüfung, unserem größten Geschäftsfeld, also Prüfung und prüfungsnahe Beratung, über die Bildung bis hin zur Steuerberatung, Rechtsberatung und dem klassischen Consulting dann auch. Und natürlich haben wir dann auch unsere internen Serviceeinheiten. Wir haben 3 Hauptstandorte in Düsseldorf, Neu-Isenburg und Hannover. Und auch dort sind die Mitarbeitenden verteilt. Unsere Mitarbeitenden arbeiten entweder draußen beim Mandanten, oder im Büro oder im Homeoffice. Also wir haben auch eine recht flexible Homeoffice-Regelung, sodass ich glaube, dass für sehr, sehr viele Unternehmen die Dinge, die wir machen, durchaus auch adaptierbar sind und in gewissen Grenzen vergleichbar sind, einfach weil wir eben auch so divers in unserer Tätigkeit sind.
Ja, also wenn ich jetzt so das höre, rein von der Einschätzung her, was sind so die größten Belastungen, Herausforderungen aus meiner Sicht, viel mobiles und also mobiles Arbeiten. Du hast ja
Ja.
keinen festen Standort. Du sitzt wahrscheinlich auch viel im Auto, du bist viel im Kundenkontakt, im Austausch. Du hast Zeitdruck aufgrund von Fristen. Gerade wenn ich so an meine Steuerberatung denke, wenn dann gewisse Fristen sich dem Ende nähern, dann entsteht immer Druck. Da, ja, ist zwar Papier auch mal manchmal geduldig, aber nichtsdestotrotz müssen halt Fristen eingehalten werden. Bewegungsmangel dann dementsprechend, Muskel-Skelett-Verspannung, Stress, psychische Belastung, da kommt auf jeden Fall schon mal eine Menge zusammen und da werden sich viele wiederfinden. Vielleicht jetzt nicht der klassische Handwerker, der zwar aber dann auch mit Kunden zu tun hat, aber es ist weniger körperlich schwere Arbeit, sondern eher wahrscheinlich das Gegenteil, das mit Bewegungsmangel und dergleichen ja, gearbeitet werden darf, ne?
Ja, also das hast du schon sehr gut abgegrenzt. Ne, wenn ich greife jetzt einfach mal ein paar Beispiele heraus, die das nochmal plastisch machen sollen. Also unsere Prüfer, wenn sie beispielsweise Banken prüfen, was unser größter Prüfungspart ist, die haben gesetzliche Fristen zu beachten. Bis Ende Mai müssen die Prüfungen durch sein. Das heißt, wir haben eine unheimlich hohe saisonale Belastung, die dann zum Ende der Saison auch noch mal deutlich stärker spürbar wird. Das heißt, wir müssen dann auch immer letztendlich auch im Bereich von Überstunden dann saisonal arbeiten. Die Prüfer sind sehr viel unterwegs. Ein Großteil der Prüfungsarbeit muss draußen beim Mitglied, beim Mandanten erfolgen, einfach weil man nicht alles aus dem Homeoffice machen kann. Das heißt, die Fahrzeiten sind oftmals auch enorm. Man ist häufig im Hotel unterwegs, was durchaus eine psychische Belastung ist. Das klingt so nett, ne? Aber wenn man so wie ich beispielsweise früher als Prüfer im Außendienst, ich war 8 Monate im Jahr im Hotel unterwegs. Und irgendwann kann man die Hotels auch nicht mehr sehen. Und das muss man mit der Familie dann am Ende auch ausgleichen. Ne? Bei unseren Steuerberatern, Rechtsanwälten ähnliches, auch bei unseren Dozenten in unserer Geno-Akademie ist es ähnlich, dass die sehr viel unterwegs sind. Und das sind oftmals dann auch klassische Bürojobs. Man sitzt sehr viel vor dem Bildschirm, schaut sehr viel in den Bildschirm. Die Digitalisierung einerseits ein großer Segen für uns, dass wir keine großen Akten mehr schleppen müssen. wir waren sehr früh auf dem Pfad der Digitalisierung, hat uns in Corona auch beispielsweise sehr geholfen. Auf der anderen Seite, man starrt halt den ganzen Tag auch in den Bildschirm, ne? Und ich selbst überrasche mich da auch immer wieder, dass ich da wenig Selbstdisziplin habe und dann stundenlang auf den Bildschirm schaue, ne? Und da sind dann Maßnahmen, die die Awareness auch verbessern, beispielsweise auch Teil unseres Gesundheitsmanagements, ne? Damit man auch achtsamer mit sich selbst umgeht. Und ich bin jetzt 52 Jahre. Ich muss da auch schon sagen, da muss ich schon aufpassen, ne? Und so wie mir geht's natürlich vielen unseren Mitarbeitenden, ne?
Ja, und natürlich auch so diese Themen, Arbeit auf Distanz, Führung auf Distanz, Teambildung, Kommunikation ist natürlich bei euch eine große Herausforderung, kann ich mir also kann ich mir
Definitiv.
vorstellen, ne?
Ja.
Du hattest gesagt, gut gemachtes BGM, so ein ganzheitliches BGM, das lohnt sich auch. Wie würdest du denn so ein gut gemachtes BGM beschreiben, erklären? Also ich bin ja
Ja.
sozusagen Dienstleister. Ich habe schon häufig was über das Thema erzählt. Wir haben uns jetzt im Vorfeld, man muss auch dazu sagen, wir haben ansonsten keine Verbundenheit. Du hast dich bei dir gemeldet, hast gesagt, Mensch, ich bin auf dich aufmerksam geworden. Ich habe da ein bisschen was zu erzählen. Hättest du Lust, mich zu interviewen? Und da habe ich gesagt, ja klar, machen wir. Von daher, wie würdest du denn gut gemachtes BGM erklären und definieren, wenn jetzt jemand sagt, wie macht ihr das denn?
Ja, ich versuche das mal aus zwei Perspektiven zu betrachten. Ne? Und die eine ist so der klassische Management-Ansatz. Wo ist das Problem und wie sieht die Lösung aus? Das andere ist dann aber auch die Frage, wie kriegt man es dann auch gut in Wirkung? Ne? Und der Management-Ansatz war ganz klar. Wir haben gesehen, dass es Belastungsfaktoren gibt. Und diese Belastungsfaktoren kann man ja auch messen. Man sieht die Krankentage nicht pro Einzelperson. Das ist für mich aus dem Managementansatz gar nicht so relevant für die Steuerung. Aber ich sehe das halt bei 2500 Mitarbeitenden dann auch über Gruppen, über Bereiche, über Abteilungen sehe unterschiedliche Belastungen. Ich nehme psychische Belastung wahr, etc. pp. Und sehe, dass die Motivation beeinträchtigen können. Ich sehe aber auch, dass sie die Leistung ganz massiv beeinträchtigen können. Und der Managementansatz war dann zu fragen, mit welchen Maßnahmen schaffen wir es, dort Optimierung zu erreichen, Verbesserung zu erreichen. Und wir haben uns dann die entsprechenden Gedanken gemacht und sind dann nicht mit einem, ich sag mal, mit einer großen Gießkanne rangegangen, sondern wir haben von klein auf angefangen, Maßnahmen zu entwickeln, Verantwortlichkeiten zu schaffen, auch mal Dinge zu testen. Wenn es nicht gut lief, haben wir es auch mal sein lassen. Und es kommt auch regelmäßig vor, ne, durchaus auch auf das Feedback der Mitarbeitenden gehört. Was kommt gut an? Was kommt weniger gut an? Wo ist vielleicht auch Bedarf da? Und so haben wir dann die Maßnahmen sukzessive entwickelt. Die andere Perspektive ist, du brauchst jemanden, der Bock darauf hat. Und das nicht nur im Vorstand. Du brauchst jemanden, der verantwortlich zeichnet für das Thema Gesundheitsmanagement, der ein Gespür dafür hat, der aber auch Ahnung von den Themen hat, die es dort so gibt. Und da haben wir ganz richtig großes Glück auch gehabt. Das gehört auch mal dazu, ne? Dass wir eine Mitarbeitende haben, die richtig Lust hatte auf dieses Thema und die mit einer hohen intrinsischen Motivation, mit hohem Eigenengagement dann angefangen hat, dieses Thema für uns zu strukturieren und aufzuarbeiten. Ich setze jetzt hier als der Personalvorstand, aber mein Job ist es eigentlich nur, die Top-Leute zu finden und die dann in Wirkung zu bringen. Und tatsächlich haben wir dann dort auch im Personalbereich Verantwortlichkeiten geschaffen, und auch das Budget gegeben, dass die Maßnahmen dort, entwickelt werden können. Und da vielleicht auch, der erste Schritt ist ja immer der schwierigste. Da auch der Tipp an deine, Zuschauer, Zuhörer. Man kann durchaus klein anfangen. Man muss nicht mit dem ganzheitlichen Management anfangen. Ne? Man kann die ersten Schritte gehen, über diese ersten Schritte lernen, das dann ausbauen, weiterentwickeln. Wichtig ist, dass man immer dort einen durchaus auch rationalen Blick drauf hat. Bringt es wirklich was oder ist es jetzt eine Sonderlocke Befindlichkeit, die ich als Vorstand gerne haben möchte? Ne? Und manchmal hilft es auch, auf andere zu schauen. Was machen die? Wie machen die das? Und das dann auch zu adaptieren. Wovor ich nur warnen möchte, ist so dieser berühmte Obstkorb, ne? Dass man versucht, für die Fassade irgendwas aufzubauen, was dann aber wenig Erfolg verspricht. Auch wir hatten den Obstkorb. Das war eine unserer ersten Maßnahmen. Ne? Und was war der Erfolg des Obstkorbes? Man hat sich beschwert, dass Birnen drin waren und nicht Äpfel. Mal als ein plastisches Beispiel. Wir haben den Obstkorb tatsächlich während Corona wieder abgeschafft. Damals aus hygienischen Gründen haben uns gesagt, nein, also wir brauchen schon umfassendere Maßnahmen, die auch irgendwo die ganze Lebenswirklichkeit auch abbilden. Und was ich auch immer empfehle, ne, also wir Menschen sind ja auch manchmal geneigt, wenig auf unsere eigene Gesundheit zu achten. So Gamification-Ansätze kommen unheimlich gut auch an und schaffen auch dann wiederum auch so ein, ich sag mal, so ein, ja, so ein Herdentrieb. Ich nenne es mal Herdentrieb, ne? Weil dann plötzlich mehrere mitmachen und Mensch, die sehen, das läuft. Im nächsten Jahr machen noch mehr mit. Und als ein so ein Beispiel möchte ich mal unsere Schritt-Challenge nennen. Die kostet fast kein Geld, die Schritt-Challenge, fast kein Geld, ne? Wir loben dort Preise aus für die besten Teams. Uns ist es wichtig, dass die Teams sich coole Namen geben. Allein das ist schon echt ein Erlebnis. Und dann in Dreierteams kann man dann in seiner Freizeit, aber auch während seiner Arbeitszeit eben seine Schritte gehen, die Schritte einmelden. Und dann gibt es da eine Challenge über 6 Wochen und wir schauen, wie viele Schritte, wie viel Bewegung schafft jeder. Und tatsächlich aktivieren wir darüber dann auch Mitarbeitende. Ne? Und ich freue mich jedes Jahr auf diese Schritt-Challenge. Das ist mittlerweile eine Institution, alleine schon wegen der coolen Namen. Also wir haben dann so ein Beispiel, bringe ich mal, war mein Favorit im letzten Jahr. Wir hatten das Team Modern Walking. Ja, und also sehr kreativ sind da unsere Kollegen unterwegs. Aber das ist nur ein Beispiel, ne? Ich empfehle aber immer, neben der Emotion, die dazugehört, gerade bei so einem Thema auch immer drauf zu gucken, was braucht das Unternehmen wirklich? Wo haben wir hier wirklich Thematiken? Und beispielsweise war für uns diese psychologische Belastung durchaus auch wichtig. Das haben wir durchaus auch gemerkt in der psychischen Gefährdungsbeurteilung, dass unsere Mitarbeitenden, die muss ja jedes Unternehmen ab einer gewissen Größe auch einfach machen. Da haben wir gesehen, dass es psychologische Gefährdungsfaktoren gibt, wie beispielsweise hohe Abwesenheit von der Familie, viel Zeit im Hotel, saisonale starke Belastung. Und wir haben uns für solche Themen dann noch externe Partner gesucht, bei denen beispielsweise unsere Mitarbeitenden sich anonymisiert auch melden können und auch mal Probleme ansprechen können und Lösungen finden können. Und wir haben natürlich keine inhaltlichen Informationen dazu. Wir wissen aber, dass solche Ansprechpartner, Profis, dann auch sehr gerne in Anspruch genommen werden. Und auch das ist ein Thema, das kostet nicht viel Geld. Man muss es einfach nur machen, man muss eine Struktur schaffen und vor allen Dingen ganz wichtig, die Verantwortlichkeiten dafür schaffen.
Ja, du hast das gesagt, also es muss ja schon ganzheitlich gedacht sein, es müssen umfassendere Maßnahmen sein. 75% aller Unternehmen, obwohl sie dazu verpflichtet sind, haben noch keine psychische Gefährdungsbeurteilung vorliegen. Und selbst die 25% der Unternehmen, die welche haben, da ist natürlich immer noch ein großer Anteil, die das einfach nur als Schriftstück und Nachweis für die BG irgendwo in der Schublade rumliegen haben. Aber ich sag, eine gut gemachte psychische Gefährdungsbeurteilung, die ist fast schon waffenscheinpflichtig, weil du daraus so viele Dinge herauslesen kannst, Handlungsempfehlungen ablesen kannst und vor allem eben auch, wenn du sie in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern erstellst und die Mitarbeiter dann eben auch zu spüren bekommen, dass man anhand der Belastung auch dann Folgemaßnahmen ableitet, dann fühlt man sich halt auch ernst genommen, wahrgenommen, respektiert und ist eben auch da bereit, solche Maßnahmen auch in Anspruch zu nehmen, wenn man merkt, das Unternehmen steht dahinter. Umfassendere Maßnahmen, wir haben ja im Vorfeld auch drüber gesprochen, du siehst BGM einfach als ja, Management-Ansatz als Inhalt einer Personalstrategie. Nimm uns doch da sozusagen mal ein bisschen raus aus den klassischen Maßnahmen. Also klar, Obstkorb ist super und Schritte-Challenge ist super und die Pflichterfüllung, was Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Eingliederungsmanagement angeht, ist super. Aber ich sage immer so schön auch, damit das alles funktioniert, brauchst du erstmal auch ein Fundament. Also wir haben ja die einzelnen Säulen des Gesundheitsmanagements und die Säulen stehen halt nur gut, wenn du ein vernünftiges Fundament hast. Und zum Fundament gehört für mich sowas wie eben auch Führung, Kommunikation, Werte, Philosophien. Wie lebt ihr das da? Wie habt ihr da auch das Thema BGM in andere Bereiche mit eingebunden?
Ja. Das ist jetzt natürlich eine Frage, auf die könnte ich jetzt 3 Stunden antworten.
Ich habe Zeit, ich habe Zeit, ich habe heute nichts mehr vor.
Ja, und in der Tat referiere ich dazu auch regelmäßig, beispielsweise auch vor Aufsichtsräten von Unternehmen, wie wir das Thema Personalmanagement ganzheitlich betrachten. Und das ist mir tatsächlich, du hattest von dem Vorgespräch gesprochen, auch unheimlich wichtig, dass wir das einweben in diesen Gesamtansatz, weil sonst verpufft die Wirkung. Führung. Ein Beispiel ist das Thema Führung. Ich muss das mit Führung verbunden haben. Und wir haben bei uns ein Programm, auch vor einigen Jahren schon gestartet, das nennt sich Führung at Geno. Dieses Programm ist ein Pflichtprogramm für jede Führungskraft. Egal wie gut sie ist, ich sage immer etwas flapsig, die Führungskraft, die von sich behauptet, sie ist gut, ist nicht gut.
Naja, und derjenige, der wissend ist, der weiß erstmal, wie viel er noch nicht weiß. Ne? Und
genau, die Unwissenden
sagen, ich weiß schon alles.
Ja, und in diesem Programm haben auch wir Vorstände teilzunehmen. Ne? Das ist ein Programm für alle unsere Führungskräfte. Dort wollen wir gerade das Thema gute Führung in der Distanz. Du hattest das vorhin angesprochen. Das ist bei uns ein Riesenthema, Führung aus der Distanz, dann auch adressieren. Und da gehört das Thema Gesundheitsmanagement auch mit rein. Und das Gesundheitsmanagement ist natürlich auch durch unsere Führungskräfte nutzbar. Ganz wichtig. Die werden ja oftmals vergessen, gerade dann, wenn sie vielleicht als leitende Angestellte dann auch nicht mehr so diesen Schutz haben im arbeitsrechtlichen Sinne, ist uns das Thema Gesundheitsmanagement auch sehr wichtig. Auch dort haben wir spezifische Ansätze für die Führungskräfte, um auch dort sicherzustellen, dass die Leute, die freiwillig 80 Stunden in der Woche arbeiten, was sie gar nicht sollen bei uns, aber die das von sich aus vielleicht machen, auch da einen Gesundheitsmanagement-Ansatz haben. Aber das verweben wir da selbstverständlich dann auch rein. Es geht aber auch noch weiter. Wir haben ein Personalentwicklungsprogramm, das nennt sich Let's Grow bei uns. Dieses Programm ist noch im Aufbau. Wir sind seit 3 Jahren dabei, dieses Programm aufzubauen, in dem es darum geht, Karrierepfade zu beschreiben für letztendlich jede Stelle, jede Person in unserem Hause, in dem dann auch entsprechende Entwicklungen vorgesehen sind. Auch dort spielen die Soft Skills dann eine Rolle, die im Gesundheitsmanagement dann natürlich auch münden sollen. Und ich würde schon behaupten, dass wir dort auch positive Erfolge schon sehen, weil auch Führungskräfte viel bewusster beispielsweise mit dem Thema Gesundheit ihrer Mitarbeitenden umgehen, aber auch viele Mitarbeitende da viel bewusster dann damit umgehen. Eine Herausforderung, die wir haben, tatsächlich ist es, Themen zu finden, die dann zum Beispiel den Kollegen im Außendienst Unterstützung bieten und auch den Kollegen im Innendienst. Und da haben wir schon mal Angebote, wo der eine sagt, ist ja wieder was nur für den Innendienst, wir Außendienstler haben ja gar nichts davon. Das muss austariert werden und man macht auch nicht jeden mit jeder Maßnahme glücklich. Das gehört auch dazu. Ne? Also man muss sich nicht einbilden als Chef, wenn man ein BGM aufbaut, dass alle Juche und super schreien, sondern die Lebenswirklichkeit sagt, ja, das ist ja ganz toll, aber ich hätte gerne das und das. Und dieses Ich hätte gerne ist eine große Gefahr, auch fürs Management, da vielleicht auf Einzelstimmen zu hören. Und das ist mir dann auch wichtig und unseren Führungskräften auch im Personalbereich sehr wichtig, dass wir immer schauen, wie können wir die Organisation voranbringen und nicht Einzelbefindlichkeiten dann dort verbessern. Aber wir versuchen schon, um das nochmal zusammenzufassen, über unser Personalmanagement insgesamt, über Führung, über Personalentwicklung, diese Themen dann auch tatsächlich mit zu adressieren.
Okay. Du hast jetzt gesagt, du bist seit 7 Jahren praktisch in dieser Funktion des Personalvorstands. So lange betreibt ihr auch das Thema BGM schon oder gab es das vorher schon oder wann habt ihr damit konkret losgelegt?
Ja, also ich bin hier nicht der Vater des BGM, sondern das BGM gibt es seit 2014. Das heißt, wir haben letztes Jahr unser 10-Jähriges gefeiert. Die Kollegin, die das federführend macht, das ist übrigens bei 2500 Mitarbeitern tatsächlich eine Kollegin, die das federführend macht. Ne? Und ich finde, das ist echt ein kleines Investment, was man da tätigen kann mit unheimlich hoher Wirkung. Hat 2014 angefangen, die ersten Themen zu adressieren, beispielsweise auch externe Partner zu suchen. Das war damals sicherlich noch nichts Ganzheitliches und unser Personalmanagement 2014 war sehr traditionell damals noch aufgestellt. Mhm. Da hat sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren getan, aber tatsächlich sagen wir, dass wir, wenn man das maßnahmenorientiert betrachtet, seit 2014 schon dabei sind.
Ist halt witzig. Wir sind ja hier im BGM Podcast, der Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen mit 2500 Mitarbeitenden. Seid ihr ja schon, ja, wenn dann eher großer Mittelstand oder über den Mittelstand hinaus. Und das ist halt witzig. Die größeren Unternehmen, meistens geht das so ab zu so 1000, 200, 1000, 300 Mitarbeitenden los. Die investieren halt in eigene Personalressourcen, dass dann eine halbe Stelle, ganze Stelle für das Thema BGM geschaffen wird. Und alle, die kleiner sind, also so unsere typischen Kunden, weil wir sagen, wir kümmern uns auch, ja, sozusagen als externes Unternehmen. Der kleinste Kunde, den wir haben, der hat 5 Mitarbeitende und dann so die magische Grenze liegt so bei 700, 800, 900, weil das, was halt jetzt in deiner Kollegin da gebunden wird, von der Analyse über die Planung, über die Durchführung der Maßnahmen, das machen wir dann halt sozusagen für die kleinen und kleinen mittelständischen Unternehmen. Wenn es die Großen aber machen, dann muss es sich ja lohnen und rentieren. Und ich sage sogar, je kleiner das Unternehmen ist, umso wichtiger ist es. Weil wenn bei dir jetzt einer gesundheitlich ausfällt, dann kannst du das noch auf 2499 andere Köpfe verteilen. Hast du aber bloß 3 Kollegen und einer fällt aus, dann hast du mal spontan 30% Krankenstand. Siehst du das genauso, wenn du jetzt noch mal irgendwo anders anfangen müsstest und ihr seid jetzt bloß 200 Leute, würdest du dann sagen, ja, umso wichtiger ist das Thema BGM? Oder sagst du, ich brauche auch so eine kritische Größe, damit das überhaupt funktioniert? Wie schätzt du das ein?
Nee, also eine kritische Größe brauche ich nicht. Ne? Also der Mensch bleibt ja ein Mensch, egal wie groß das Unternehmen ist. Ne? Und Gesundheit ist auch von der Unternehmensgröße nicht direkt abhängig. Ne? Insofern ist das definitiv auch ein Thema für kleine und kleinste Unternehmen. Und als ich hier bei uns im Verband anfing, hatten wir 500 Mitarbeiter. Ist jetzt auch schon das zweite Jahrtausend, dass ich hier bin, hätte ich beinahe gesagt. 1999 war ich hier. Aber als wir mit dem BGM gestartet sind, hatten wir auch 1000 Mitarbeitende. Also wir waren da auch durchaus noch ein klassischer Mittelständler. Und natürlich, wenn ich es nicht selber kann, nehme ich mir einen Partner. Und zum BGM gibt es ja mittlerweile auch, ja, du bist ja hier das leuchtende Beispiel, durchaus auch gute Partner, die einen unterstützen können. Und ich denke, das durchaus auch zu einem sehr, sehr ordentlichen Wertbeitrag. Und gerade kleinere Unternehmen können vielleicht bestimmte Themen wie Team-Challenges größerer Natur etc. gar nicht selber darstellen. Umso wichtiger ist es doch, dass ich dann jemanden habe, der mich dort unterstützt, ne? Und ich kann es nur empfehlen, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es macht auch was mit der Resilienz der Mitarbeitenden und der Bereitschaft, auch im Unternehmen zu bleiben, wenn ich dort entsprechende Maßnahmen habe. Und ich sehe das absolut nicht nur als Zielwert eines großen Unternehmens. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Das muss auch in kleineren Unternehmen da sein.
Jetzt habe ich ja mal die Gelegenheit, du bist ja nun halt hier der Betriebswirtschafter. Mir wird häufig auch die Frage gestellt, ja, lohnt sich das denn? Oder naja, du als Dienstleister, du willst natürlich immer, dass jemand dann deine Dienstleistung kauft. Also erzählst du natürlich bloß von den besten Beispielen. Ich kann zumindest von mir aus sagen, es ist ganz unterschiedlich, wie dieses Return on Invest sich ergibt, weil auch die Grundvoraussetzungen unterschiedlich sind. Hast du halt ein Unternehmen, wo sowieso von vornherein schon der Krankenstand irgendwie bei 3% liegt, ja, dann kannst du halt nicht mehr viel abschmelzen. Hast du halt 30% Krankenstand, ja, dann kann der Return on Invest richtig, richtig groß sein. Und von daher ist es immer schwer von bis. Es ist nur eine Kennzahl und manche Sachen kannst du halt nicht gleich in Euros berechnen. Also diese Verbundenheit zum Unternehmen, was du gesagt hast, wie lässt sich das in Euros umrechnen? Klar, du kannst die Fluktuation berechnen, du kannst gucken, was kostet eine offene Stelle. Ein bisschen funktioniert das schon, aber es ist natürlich begrenzt. Hast du Zahlen griffbereit oder gib mal ein Gefühl, inwieweit lohnt sich das? Du bist ja nun ein Befürworter, du bist auf mich zugegangen und du verteidigst ja das BGM, obwohl du Betriebswirtschafter bist. Das sind sonst ja immer unsere Endgegner. So.
Ja, also es gibt so einen Spruch, den habe ich irgendwo mal gehört, ne? Den finde ich sehr passend. Der ist etwas ironisch, vielleicht sogar sarkastisch. Wir müssen sparen, koste es, was es wolle.
Ja.
Und da muss man im Endeffekt abwägen. Aber ja, ich habe Zahlen. Ich bin ein gelernter Controller. Ich habe das in meiner Bank damals gemacht und habe als Spezialist Banksteuerung das Thema Controlling viele Jahre im Rahmen der Prüfung und der prüfungsnahen Beratung begleitet. Und die erste Maßnahme, die als Personalvorstand ich ergriffen habe, war, Zahlen, Daten, Fakten im Personalbereich zu erheben. Und ich bringe mal ein paar Beispiele. Die kann man nicht eins zu eins jetzt auf das BGM zurückrechnen, aber es spielt da definitiv eine große Rolle mit. Als ich Vorstand wurde, hatten wir 800 Bewerbungen 2018. Stand heute Morgen, wir können das tagesaktuell auswerten, haben wir in diesem Jahr 16.100 Bewerbungen. Wenn
Wow.
das so weitergeht, werden wir deutlich über 20.000 Bewerbungen liegen.
Und das in Zeiten des absoluten Fachkräftemangels. Also
Ja.
theoretisch war ja die Lage vor vielen, vielen Jahren, als du angefangen hast, noch gar nicht so prekär, wie es jetzt der Fall ist. Also der Fachkräftemangel wird immer größer und ihr habt von wie viel nochmal? Du wiederhol die Zahl nochmal.
800 waren 2018,
Ja.
Stand heute 16.000.
Wow,
Letztes Jahr hatten wir im
verzwanzigfacht.
ganzen Jahr 15.000 Bewerbungen. Also wir haben
Ja.
jedes Jahr in den letzten Jahren eine signifikante, also in den letzten 4 Jahren würde ich sagen, eine signifikante Steigerung. Und wir sehen schon, dass wir auch, wenn wir über BGM berichten, dass das positiv ankommt. Also wenn ich über meine Social Media Kanäle das berichte, ich habe viele Rückfragen dazu. Ich habe auch anekdotisch jetzt sicherlich Bewerbungen, die sich explizit darauf bezogen haben. Ne? Aber die Bewerberzahlen sind das eine. Ne? Die Resilienz ist ja dann die andere Frage. Bewerbung ist ja nur Fassade. Ne? Ich zeige jemandem was und wenn er dann ankommt, ist er halt ernüchtert oder nicht. Und wir sehen, dass unsere Fluktuation in den letzten Jahren gesunken ist und wir liegen deutlich unter dem Branchenschnitt mit unserer Fluktuation, sodass wir auch hier sehen, dass die Mitarbeitenden offensichtlich eine Motivation haben, hier zu bleiben bei uns. Und wenn ich dann in die Teams reinfrage, dann ist das Thema, was ich neben dem Gehalt hier bekomme, und das ist ja dann vor allen Dingen auch BGM, ein absolut relevanter Punkt, warum man hier ist. Dazu gehört auch eine flexible Arbeitszeit, ein Lebensarbeitszeitkonto. Wir haben ein Ampelmodell für die kurzfristigen Überstunden etc. Spielt ja alles in dieses Gesundheitsmanagement irgendwo mit rein, dass ich auch eine gewisse Freiheit, Flexibilität im Rahmen meiner Arbeiten habe. Und da sehen wir, Bewerberzahlen sind sehr, sehr gut. Die Fluktuationszahlen sind sehr, sehr gut. In den Krankenständen sehen wir es durchaus auch, da allerdings jetzt nicht so statistisch relevant. Ne? Aber wir sehen schon, dass wir wirklich Vorteile haben und das BGM ist ein essentieller Baustein in diesem Gesamtmodell. Personalmanagement, Führung, Personalentwicklung, BGM. Und insofern, ja, ich als ganz rationaler Betriebswirt, wenn ich jetzt sparen müsste, natürlich würde BGM nicht ungeschont bleiben, aber das wäre nicht mein Schwerpunkt des Sparens. Zumal ich hatte es eingangs auch gesagt, das, was wir dort investieren, ist monetär überschaubar. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier Millionen investieren, sondern oftmals sind es Ideen, die wir haben, die dann umgesetzt werden, die zu einer Challenge führen, zu einem gesunden Essen führen, zu einem Treffen führen, die zu Veranstaltungen führen. Die Verbesserungen am Arbeitsplatz bedingen, die man ohnehin in irgendeiner Form hätte machen müssen. Und wenn man die Arbeitsplätze bewusster, gesund gestaltet, hat man oftmals gar nicht mehr Geld ausgegeben, sondern ganz im Gegenteil, man hat Geld gespart, weil die Leute nicht so viel krank werden.
Ja.
Ja, also rein rational, ist BGM absolut ein
Ja,
Thema.
und ich kann das ja nur so unterstreichen. Also selbst wenn man das outsourced und einen Dienstleister beauftragt, so wie wir es jetzt sind,
Ja.
sind die Gebühren häufig niedriger als die Leasingrate für die Kaffeemaschine oder fürs
Ja.
Auto oder jede Durchsicht fürs Auto aufs Jahr gerechnet ist 10-mal teurer, als wenn ich mir meine Durchsicht bei den Mitarbeitern machen würde. Aber
Ja, genau.
da wird halt nicht investiert und das ist halt so das Traurige, ja.
Da gern noch mal anekdotisches Beispiel, was ich auch immer mal wieder gebrauche, ne? So als Dienstleistungsunternehmen. Man achtet oftmals darauf, dass man die beste IT-Technik hat, die allerbeste IT-Technik hat. Ne? Nur ich sage mir, ob mein Laptop jetzt 100 € mehr oder weniger kostet, ne? Spielt für meine Arbeitsmotivation nur bedingt eine Rolle. Ich freue mich, wenn ich ihn kriege, aber irgendwann ist es ein Arbeitsgerät. Ne? Und die 100 € mal 50 Mitarbeiter sind vielleicht schon ein kleines Budget, was ich ins BGM stecken kann. Und dieses kleine Budget im BGM hat vielleicht einen ganz anderen Return, wenn ich es gut mache.
Genau. Also vielen Dank dafür, kann ich nur so bestätigen, aber lässt sich als Dienstleister natürlich auch immer einfach sagen.
Ja.
Wo geht die Reise hin? Was habt ihr noch vor? Du hast ja auch gesagt, ja, was zu machen, einfach nur als Aushängeschild, ist ja auch schön. Wurdet ihr beispielsweise auch schon irgendwie mal für euer betriebliches Gesundheitsmanagement ausgezeichnet? Weil es ist ja so nach dem Prinzip, tue Gutes und sprich darüber. Und wo geht da eure Reise hin? Was habt ihr da noch vor?
Ja, also erstmal in die Vergangenheit geschaut. Wir haben uns 2022 unheimlich gefreut, dass wir den Deutschen Corporate Health Award im Bereich große Dienstleister gewonnen haben. Und kann man jetzt sagen, ja, einmal Erfolg, Glück gehabt, Konkurrenz war vielleicht nicht so doll. 2024, als wir das zweite Mal wieder antreten durften, haben wir wieder gewonnen und unsere Gesundheitsmanagerin ist mittlerweile dort auch in den Gremien vertreten, einfach weil wir dort offensichtlich auch Input liefern können. Und ich möchte jetzt keine Namen von Mitbewerbern nennen, die da gegen uns angetreten sind, aber es waren schon namhafte und das hat uns wirklich stolz gemacht, wirklich stolz gemacht, ne, sodass wir sehen, dass wir hier auf jeden Fall auf einem guten Weg sind. Wo geht die Reise hin? Ich kann dir so einen strategischen Blick gar nicht geben, ne? Weil wir immer gesagt haben, das Gesundheitsmanagement muss Teil unseres Personalmanagements sein. Und wir werden das Personalmanagement weiterentwickeln und auch schauen, evidenzbasiert, was sind die besten Maßnahmen. Und da sind wir derzeit dabei, unser People Analytics System weiterzuentwickeln. Wir haben eine eigene Abteilung aufgebaut. People Analytics, relativ neue Disziplin noch, interessanterweise, bei der wir dann eben auch in der Lage sein wollen, zu erheben, welche Maßnahmen bringen wirklich besonders viel Wirkung in verschiedener Richtung und daraus dann ableiten wollen, welche Maßnahmen sind eigentlich diejenigen, die wir dann in Zukunft auch weiter vorantreiben wollen. Und natürlich spielt auch immer Geschmack eine Rolle. Es muss bei unseren Mitarbeitenden auch ankommen. Wenn wir sehen, dass sich die Geschmäcker dort ändern, müssen wir auch mal was anpassen. Aber wir wollen weiterhin den ganzheitlichen Ansatz pflegen. Das ist mir sehr wichtig. Schauen, dass wir möglichst viel auch abdecken und unseren Mitarbeitenden da auch in der betrieblichen Sphäre dann auch weiterhin Unterstützung bieten. Ne? Und was wir noch intensiver machen wollen in der Zukunft, ist auch der Austausch mit unseren Mitarbeitenden. Also strukturiert noch Feedback einholen, was gut ankommt, was weniger gut ankommt, wo wir vielleicht auch mal was sein lassen können, wo wir dann wieder Budget für andere Maßnahmen haben. Das wird uns sicherlich in den nächsten Jahren dann auch noch mal beschäftigen. Und wir werden sicherlich auch schauen, wie wir personell unser betriebliches Gesundheitsmanagement weiterentwickeln. Ich sagte es ja, wir haben eine federführende Kollegin, die das herausragend gut macht. Aber jeder Mensch hat irgendwann mal es auch verdient, in den Ruhestand zu gehen. Und auch da müssen wir gucken, wie wir das dann perspektivisch in den nächsten Jahren dann weiter in die Zukunft leiten wollen.
Ja, aber ihr macht das jetzt schon über 10 Jahre sehr erfolgreich und
Ja.
von daher sieht man auch hier wieder an dem Beispiel, es ist halt kein zeitlich begrenztes Projekt, weil das denken
Nee.
ja auch immer viele, so ich fange jetzt mal ein bisschen mit BGM an und irgendwann kann ich da gedanklich einen Haken dran machen und dann
Ja.
ist das Thema erledigt. Nein, so funktioniert das nicht, sondern du hast halt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Es ist halt immer wieder so eine Projektschleife, gerade wenn du eben sagst, wenn ich mich halt auch selber immer wieder in Frage stelle, das weiterentwickeln möchte und dann ist es eher so eine Neverending Story und dann wird es eben auch mit einigen Fehlern und ich sag jetzt mal Lernkurven und das Gegenteil von Misserfolg ist ja nicht Erfolg. So, also das Gegenteil von Erfolg ist ja nicht Misserfolg, so, sondern das Gegenteil von Erfolg ist nichts mehr tun. So, und
Ja.
Misserfolge gehören ja praktisch da dazu. Aus Fehlern lernt man meistens sogar noch mehr und deswegen einfach mal machen, einfach mal loslegen und Stück für Stück dranbleiben, optimieren und über die Jahre hinweg wachsen. Ne? Also dann
Ja. Also
klappt es.
da vielleicht noch mal ein Punkt, ne? Also man braucht auch einen langen Atem. Es ist nicht so, ich ergreife heute eine Maßnahme und morgen rennen mir die Leute die Bude ein und sagen, wie toll sie das alles finden. Ne, sondern das sind ja oftmals auch Dinge, die auch vielleicht in sehr persönliche Themen eingreifen. Also ich bringe mal das Beispiel externe Mitarbeitendenberatung in psychologischen Fragestellungen. Das ist auch ein Herantasten. Ne? Wenn man nach einem Jahr schon sagt, war das ein Erfolg? Ja, nein, wird man wahrscheinlich es einstampfen und sich dann vieler Chancen berauben. Ne? Weil sowas lebt ja dann auch von Mundpropaganda. Ein Mitarbeitender nutzt das, hat einen Erfolg darüber erzielt, persönlich, weil eine Stabilität wiederhergestellt werden konnte oder auch ein privates, persönliches Problem gelöst werden konnte oder dabei unterstützt werden konnte. Der sagt das jemandem weiter, dem er vertraut. Und da entsteht dann überhaupt auch erst sowas, ne? Und wir haben gesehen, dass bestimmte Maßnahmen, wie beispielsweise diese externe Mitarbeitendenberatung, über die Jahre hinweg mit einem ganz zarten Start dann wirklich erfolgreich wurden und wir heilfroh sind, dass wir damals nicht die Entscheidung getroffen haben, oh, es rechnet sich nicht nach einem Jahr, wir lassen es mal sein. Ne? Also dieser lange Atem ist dann unheimlich wichtig.
Aber es ist halt
Und
so diese Balance, wie du gesagt hast, ne? Also nicht nur auf Einzelstimmen zu hören, denn Einzelstimmen können wahnsinnig laut werden, aber eben trotzdem zu gucken, sich halt zielgerichtet zu evaluieren und zu hinterfragen und nicht immer nur auf eine einzige Kennzahl zu schauen, nicht immer nur auf einzelne Personen zu hören, sondern das Ganze halt, wie du schon sagst, ganzheitlich zu betrachten. Ne?
Gleich noch ein konkret, also wo du gefragt hast, wo geht's hin? Eine konkrete Maßnahme tatsächlich nochmal dargestellt, wo ich noch nicht weiß, wie erfolgreich die sein wird, ne? Also wir haben vor etwa einem Jahr begonnen, psychologische Ersthelfer bei uns auszubilden. Ne, da geht es jetzt nicht darum, dass das die neuen Dr. Freuds werden, die dann ganzheitlich beraten können, aber die dann mit einer Awareness erkennen, wenn ein Kollege ein psychisches Problem hat und dann auch eine professionelle Erstunterstützung, Erstsupport anbieten können, im Sinne einer Ansprache. Mensch, ich nehme hier gerade wahr bei dir, da scheint was nicht zu stimmen, brauchst du Hilfe etc. Das wurde erstmal sehr gut angenommen. Also wir konnten relativ schnell das Bewerbungsverfahren beenden, weil sich weitaus mehr Mitarbeitende gemeldet hatten, als wir in der ersten Rutsche hatten. Wir können aber noch nicht sagen, wird das jetzt wirklich ein Erfolg? Kommt das an? Bringt das wirklich was? Das werden
Aber
wir in den.
alleine daran, dass sich ja so viele melden, scheint ja ein Bedarf von Seiten der Mitarbeitenden erkannt worden zu sein. Auch nicht nur das von oben herab drüber gestülpt, so du machst das mal, sondern dass der Mitarbeiter intrinsisch motiviert, sagt, oh, das ist ein Thema, das könnte interessant sein, dafür melde ich mich freiwillig. Also das ist ja schon der erste und wichtigste Indikator, ne? Dass mehr Nachfrage
Definitiv.
da ist, als überhaupt bedient werden kann. Also das ist ja alleine schon der
Definitiv,
Erfolg, ja.
ja. Und das ist beispielsweise auch ein Thema, vielleicht nochmal so vom allmächtigen, selbstherrlichen Manager, ne? Als mir unsere Experten diese Idee vorgeschlagen haben, habe ich gesagt, bin ich skeptisch, kann ich mir nicht vorstellen. Aber da habe ich jetzt nur in mich reingeschaut und habe gesagt, ich würde mich niemals öffnen. Aber das war dann ein Riesenerfolg. Und da war ich froh, dass die Experten hartnäckig geblieben sind und das Budget bei mir erkämpft haben. Ne? Also da vielleicht auch noch mal der Tipp an die Manager, die dir zuhören. Ne? Also hört auf eure Experten auch mal. Manchmal ist es echt sinnvoll.
Ich sage immer so schön, wenn du auch gerade in der Entscheidung und Verantwortung auch bist von manchen Gesundheitsangeboten und das Gesundheitsmanagement dann halt leitest, darfst du gerne auch dein Ego an der Tür, am Kleiderbügel darfst du abgeben und solltest halt nach Möglichkeit auf Zahlen, Daten, Fakten, Feedbacks, Interviews und dergleichen hören. Nur weil mir etwas ganz besonders gut gefällt, heißt das noch lange nicht, dass es einem anderen gefällt und andersrum genauso. Auch wenn ich mal sage,
Ganz genau.
da darf man ruhig sein eigenes Ego auch mal hinten anstellen und faktenbasiert arbeiten, ja. Und es ist ja auch super. Also es ist ja wie beim normalen betrieblichen Ersthelfer. Wenn der nie zum Einsatz kommt, weil es nie einen Unfall gibt, weil nie eine Erstversorgung notwendig ist und für alle, die jetzt da auch vielleicht zuhören und sagen, wie soll das denn funktionieren? So mentaler Ersthelfer, ne? Also hier irgendwie den Domian zu spielen, das funktioniert nicht. Nein, ist ja auch nicht so. Du machst ja auch keinen Luftröhrenschnitt und keine Operation am offenen Herzen, sondern du sendest einen Notruf ab. Das heißt, du kümmerst dich darum, dass andere Experten mit an Bord kommen und du sorgst vielleicht noch dafür, dass derjenige umsorgt ist, reichst ihm eine Decke, reichst ihm gegebenenfalls was zu trinken oder halt sorgst dafür, dass er nichts trinkt. Je nach Zustand gibst ihm eine stabile Seitenlage und nichts anderes ist es ja auch bei dieser mentalen Ersthelferausbildung, einfach erstmal das Risiko zu erkennen. Dann ja, Ansprechpartner zu sein, um dann zu unterstützen, an wen kann man sich denn jetzt wenden? Wer wäre jetzt der richtige Spezialist? Darum geht es ja. Ne? Und wenn ich
Ganz
das nie
genau.
brauche, dann ist doch alles wunderbar. So, aber sowas lässt sich halt auch ganz schlecht in Euros umrechnen. Also klar, man kann jetzt gucken, was kostet eine Ausbildung und wie viele nutzen das, aber was bringt mir das langfristig gesehen? Das lässt sich halt ganz schlecht 1:1 in Euros umrechnen. Ne? Deswegen braucht man und kann man ja nicht nur auf die Kennzahl Krankenstandsreduktion schauen. Ne?
Das ist so, definitiv.
Im schlechtesten Fall erhöht so eine Ausbildung erstmal den Krankenstand, weil auf einmal Leute schon frühzeitig kontaktiert und angesprochen werden, bevor es vielleicht zu einer langfristigen Erkrankung und einem dauerhaften Ausfall kommt oder noch schlimmer, bis hin zum Suizid. Also wenn du so einen Suizid unternehmensintern verhinderst, wie viel Euros ist das denn wert? Das kannst du nicht in Euros rechnen, ne? Also das
Nee. Du nimmst es ja im Zweifelsfalle gar nicht wahr, ne? Weil du es ja im Vorfeld verhindert hast, ne? Die wenigsten kommen ja dann an und sagen, vielen Dank, ne? Du hast mir das Leben gerettet.
Ja.
Das passiert dann auch nicht. Also insofern, ich habe mich da überzeugen lassen und der Ersterfolg, gibt da unseren Experten recht und ich hoffe, dass das auch dann hilfreich ist in der Zukunft. Ne?
Lieber Marco, ich habe jetzt schon eine ganze Menge gefragt. Gibt es denn irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, was aber noch wichtig wäre? Hast du noch irgendwelche Ergänzungen? Was braucht es noch? Also, wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge besprochen. Fehlt noch irgendwas? Hätte ich dich noch
Ja.
irgendwas fragen sollen?
Ja, also es braucht auf jeden Fall die ganz klare Rückendeckung der Geschäftsleitung. Die braucht es auch da meine Erfahrung einfach, wenn man mit diesen Themen anfängt oder anders formuliert. Ich bin immer wieder erstaunt. Da bin ich selbst, da muss ich in den Spiegel gucken, ne, wie wenig Awareness man mit der eigenen Gesundheit hat. Ne, und man kennt das, ne, die Alten jammern dann über die Zipperlein und die Jungen regen sich drüber auf. Ne, aber es braucht einfach da auch diese Rückendeckung und das Durchhaltevermögen. Das ist kein schnelles Investment. Ne? Ich zahle heute 100 € aus und morgen kommen 200 € wieder rein. So funktioniert das hier nicht. Ne? Insofern muss diese Rückendeckung in der Geschäftsleitung da sein. Und man braucht ein positives Menschenbild. Das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn ich ein solches Gesundheitsmanagement aufbauen will. Ich glaube aber ohnehin, dass gerade Dienstleister, egal welcher Größe, ohne positives Menschenbild nicht lange überleben können. Insofern ist das eine Grundvoraussetzung, die einfach da sein muss. Und es ist unheimlich wichtig, dass man dann auch Budget gibt und nicht nach kurzer Zeit schon einen Strich durchmacht. Dann wird das auch erfolgreich. Ich bin da absolut sicher. Ne? Und ja, ansonsten glaube ich, haben wir schon relativ viel gestreift zu diesem Thema. Ne? Und ich glaube, es gibt auch viele Dinge, die wir noch gar nicht entdeckt haben, die man auch noch machen kann. Deswegen tausche ich mich auch gerne mit Experten wie dir aus, um auch da noch mal Impulse mitzubekommen. Ne? Das kann ich auch nur noch mit auf den Weg geben. Ne? Also man muss nicht auf jede Idee selber kommen, man muss sie nur super umsetzen.
Ja.
Insofern sind auch gerade Experten, wie du es bist, wo ich auch echt froh bin, dass dieses Thema jetzt auch so eine gewisse Konjunktur langsam, aber sicher dann doch auch bekommt, unheimlich wichtig, um das Thema hier auch voranzutreiben, gerade vor dem Hintergrund. Und jetzt kommt wieder der nackte Betriebswirt in mir durch. Die Ressource Mensch wird in den nächsten Jahren definitiv knapper. Ne? Die Babyboomer gehen. Und wir wissen ja, dass nicht genug in den Arbeitsmarkt nachkommen. Das heißt, wir müssen uns um diese Ressource Mensch viel, viel intensiver kümmern und viel schonender kümmern, als wir es in der Vergangenheit vielleicht getan haben. Und da ist Gesundheitsmanagement eigentlich eine der einfachsten Maßnahmen, die man ergreifen kann.
Okay, du sprichst mir ja da ja aus der Seele. Ihr macht das ja selber schon 10 Jahre. Ich habe vor 10 Jahren in dem Bereich auch sozusagen angefangen und musste damals halt überhaupt erstmal noch vielen Unternehmen und Unternehmern erklären, BGM, was ist das denn überhaupt? So, und jetzt mittlerweile sind wir an einem Punkt, dass die meisten es verstanden haben, was das zumindest ist. Sie kriegen es nur noch nicht zu 100% umgesetzt. Da seid ihr eben so ein schönes Best-Practice-Beispiel. Marco, du hast gesagt, du tauschst dich gerne auch aus. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige auch dabei sind, die sagen, Mensch, total cool. Ich würde mich gerne mal mit dem Marco austauschen oder vielleicht auch mit deiner Kollegin, die für das Gesundheitsmanagement zuständig ist. Wie kann man denn am besten mit euch auch mal Kontakt aufnehmen, um sich zu vernetzen, um sich mal auszutauschen, um vielleicht auch da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen? Möchtest du das überhaupt? Hast du dafür überhaupt Kapazitäten? Jetzt kannst du sozusagen preisgeben, wie man dich erreichen könnte oder ob du das überhaupt möchtest.
Ja, also ich bin unheimlich am Austausch interessiert, weil ich mir sicher bin, dass auch ich von einem solchen Austausch immer was lerne und seien es nur Fragen, bohrende kritische Fragen, die man mir stellt, die mich dann auch so ein bisschen challengen oder aber, weil jemand halt Impulse hat, wie er Dinge macht, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. Ne? Und ja, in Kontakt mit uns über die sozialen Netzwerke, Genoverband und Marco Schulz, findet man in den einschlägigen Netzwerken. Den Namen meiner Gesundheitsmanagerin darf ich natürlich nennen, da habe ich mir im Vorfeld da das Go eingeholt. Das ist die Ina Panicke, unsere wirklich hoch engagierte Kollegin. Unser Personalbereichsleiter Michael Kolbe, der steht auch sehr gerne da zur Verfügung. Ich erwähnte es auch, ich halte auch Vorträge zu diesem Thema in Unternehmen, also jetzt nicht auf der Bühne, das mache ich ungern, aber beispielsweise unsere Mitglieder, meine Mandanten, wenn die zu dem Thema Bedarf haben, Personalmanagement insgesamt, dann mache ich das gerne. Und ich habe auch dort gemerkt, in den letzten Jahren halte ich fast nur noch Vorträge zu dem Thema, obwohl ich ja eigentlich Wirtschaftsprüfer bin und eigentlich zu Zahlen berichten möchte. Aber es freut mich auch, dass dieses Thema doch mittlerweile angekommen ist bei den deutschen Unternehmen.
Ja, aber umso schöner, wenn du dann die eine Leidenschaft mit der anderen Leidenschaft verbinden kannst. Ne? Ja. Also von daher auch ganz liebe Grüße an die Ina und den Michael, die du jetzt hier auch nochmal erwähnt hast. Marco, ich sag schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Input, für das Know-how. Ich freue mich auch da, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben und wenn natürlich auch die Zuschauer noch einige Fragen haben, jederzeit rein als YouTube-Kommentar oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Ich lese das alles und wenn da Fragen kommen, leite ich die auch an Marco weiter, beziehungsweise wenn es so viele Fragen sind, dass es sich nochmal lohnt, sich hier zusammenzutreffen. Marco, kann ich dich dann nochmal festnageln? Bestimmt.
Na klar. Gerne.
Sehr schön, sehr schön. So, da habe ich das auch schon mal hier vor versammelter Mannschaft schon mal klar gemacht. Marco, ich sage vielen lieben Dank, dass du hier warst. Ich danke dir, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und standardsgemäß, lieber Marco, ist es so, dass meine Gäste das letzte Wort haben. Vielleicht hast du noch ein schönes Abschlussfazit oder noch so einen letzten Tipp an die Community oder ein schönes Zitat. Ich sage einfach schon mal Tschüss. Die Bühne gehört dir, feuerfrei, deine letzten Worte.
Ja, also ich zitiere jetzt mal ganz frei einen Fußballtrainer. Vielleicht erratet ihr ja, wer das war. Die Älteren können sich vielleicht erinnern, was mich aber auch beim Thema Gesundheitsmanagement immer umgetrieben hat. Ne? Nur durch Disziplin wird man erfolgreich, aber man muss aufpassen, dass man durch den Erfolg nicht die Disziplin verliert. Insofern ist Gesundheitsmanagement auch nichts, was jemals fertig ist, sondern es muss sich weiterentwickeln. Und wenn man aber erstmal einen gewissen Stand erreicht hat, dann macht es auch echt Spaß, das weiterzuentwickeln und weitere Ideen zu entwickeln. Insofern würde ich mich freuen, wenn ich auch ein paar Impulse setzen konnte und ihr in euren Unternehmen da entsprechend vorankommt. Es lohnt sich.